Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Alev Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau unser Programm Dossieranalyse. Danach geht es weiter mit Tod und Exil und Logbuch des Kapitäns. Abschließend kommt Musik.
Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat gesagt, ich möchte betonen, dass wir keinen regionalen und globalen Frieden erreichen können, wenn in Gaza kein sofortiger, fairer und dauerhafter Waffenstillstand erreicht wird. Erdogan gab nach einem Zweiergespräch und einem Treffen zwischen Delegationen eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem omanischen Sultan Haitham bin Tariq, der zu einem offiziellen Besuch in die Hauptstadt Ankara kam. Erdogan drückte seine Freude darüber aus, den Sultan von Oman, Haitham bin Tariq, in Türkei zu Gast zu haben und sagte, unsere Beziehungen zu Oman, mit dem wir tief verwurzelte historische und brüderliche Bindungen haben, entwickeln sich in allen Bereichen weiter. Gemeinsam mit meinem lieben Bruder wollen wir unsere Beziehungen in allen Bereichen noch viel weiter ausbauen. Erdogan sagte, dass sie die Schritte bewertet hätten, die zur weiteren Stärkung der Beziehungen in verschiedenen Bereichen unternommen werden könnten, und teilte folgende Informationen mit. Wir wollen unseren Beziehungen einen institutionellen Rahmen geben. Zu diesem Zweck haben wir die Möglichkeiten erörtert, die wir nutzen können, einschließlich des hochrangigen strategischen Kooperationsmechanismus. Es wurden 10 Dokumente unterzeichnet, um unsere Zusammenarbeit in Bereichen wie Außenbeziehungen, Wirtschaft, Industrie, Investitionen, Gesundheit, Kultur, Landwirtschaft und Viehzucht voranzutreiben. Es wurde eine gemeinsame Erklärung angenommen. Staatspräsident Erdogan sagte außerdem, dass sie das positive Ergebnis der Verhandlungen zur Gewährleistung eines Waffenstillstands im Libanon begrüßten und fügte hinzu, ich möchte noch einmal betonen, dass unser Land bereit ist, jede Art von Unterstützung zu leisten, um Frieden und Stabilität im Libanon zu gewährleisten. Ich möchte jedoch betonen, dass wir keinen regionalen und globalen Frieden erreichen können, wenn nicht sofort ein fairer und dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen erreicht wird.
Außenminister Hakan Fidan hat bei einem Workshop über Vermittlung eine Rede gehalten. Beamte aus den zuständigen Abteilungen des Außenministeriums, Akademiker von Universitäten und Vertreter von Thinktanks kamen bei dem Workshop zusammen, der in Zusammenarbeit mit dem Präsidium des Zentrums für strategische Studien des Außenministeriums und der Generaldirektion für internationale Vermittlung in der Hauptstadt Ankara organisiert wurde. Minister Fidan hielt auf dem Workshop eine Rede über die im Rahmen der Vermittlung geleistete Arbeit und die Vision für die Zukunft. Er berichtete von seinen Erfahrungen in diesem Bereich und betonte die einzigartige Rolle von Türkei auf der internationalen Bühne im Bereich der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten. Bei den Sitzungen des Workshops analysierten die Teilnehmer die derzeitige Position von Türkei auf dem Gebiet der internationalen Friedensvermittlung in all ihren Dimensionen und bewerteten die mögliche zukünftige Richtung von Ankara. Der Workshop analysierte auch die einzigartigen Qualitäten von Türkei im Bereich der Vermittlung, in welchen Bereichen die türkische Vermittlerrolle in Zukunft effektiver sein kann, sowie die Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten von Türkei in diesem Bereich. Türkei leitet im Rahmen der Bedeutung, die es der präventiven Diplomatie und der Vermittlung beimisst, zahlreiche Vermittlungsinitiativen in der Region und in einem weiten geografischen Gebiet.
Die israelische Armee hat nach einem Waffenstillstand erstmals Luftschläge in den Süden von Libanon geflogen. Der israelische Armeesprecher Avichai Adraei gab auf seinem Social-Media-Konto bekannt, dass Kampfflugzeuge den Südlibanon angegriffen haben. In seiner Erklärung sagte Avichai, dass sie die Mittelstreckenraketenlager, die angeblich der Hisbollah gehören, angegriffen haben. Die israelische Armee habe in der Region Hisbollah-Aktivitäten festgestellt, sagte Adraei, und wies darauf hin, dass die israelischen Einheiten in den Süden vom Libanon stationiert sind, um eine Verletzung der Waffenruhe zu verhindern. Der Armeesprecher wies zudem darauf hin, dass von 17 Uhr lokaler Zeit bis heute Morgen Reisen in den Süden von Libanon verboten wurden.
Die bewaffneten Gruppen der Regimegegner in Syrien sind bis auf einen Kilometer an den Stadtrand von Aleppo herangekommen. Die Zusammenstöße begannen am frühen Morgen im Westen von Aleppo und dauerten den ganzen Tag über an. Die bewaffneten Gruppen, die 32 Dörfer und Orte im Westen von Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht haben, haben gestern 24 weitere Dörfer und Orte in den Provinzen Aleppo und Idlib eingenommen. Die regimefeindlichen Gruppen, die sich bis auf einen Kilometer an den Stadtrand von Aleppo heranbewegten und ein Gebiet von etwa 400 Quadratkilometern unter ihre Kontrolle brachten, griffen in den ersten Stunden des Tages auch den Militärflughafen Aleppo Neyrab mit Drohnen an und zerstörten einen Hubschrauber. Während der Kämpfe beschossen die Regimekräfte viele Siedlungen mit Bodenbodenwaffen. Bewaffnete Gruppen beuteten schwere Waffen, Lagerhäuser und Militärfahrzeuge des Regimes in den von ihnen kontrollierten Gebieten. Bei den Kämpfen wurden zahlreiche Regimesoldaten getötet und Dutzende von ihnen gefangen genommen. Etwa 10.000 Zivilisten, die vor den Kämpfen in der Region geflohen waren, suchten Zuflucht im Umland von Idlib. Die Kämpfe waren in Richtung des Stadtzentrums von Aleppo immer heftiger.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird bei einem möglichen Atomwaffenbesitz der Ukraine Russland alle zur Verfügung stehenden Waffen einsetzen. Auf einer Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit in der kasachischen Hauptstadt Astana wies Putin darauf hin, dass die ukrainische Armee sein Land mit vom Westen gelieferten Langstreckenwaffen angreift. Das bedeutet, dass westliche Länder in den Konflikt in die Ukraine verwickelt sind. Weiter erklärte Putin, die ukrainischen Streitkräfte hätten nachts Angriffe mit 90 Raketen und 100 Drohnen organisiert. Natürlich werden wir auf aggressive Aktionen gegen Russland reagieren, so Putin. Putin bewertete die Möglichkeit der Lieferung von Atomwaffen an die Ukraine und vermerkte, wenn die Ukraine Atomwaffen erhält, dann werden wir alle Waffen einsetzen, die wir haben. Wenn offiziell Atomwaffen an die Ukraine geliefert werden, bedeutet dies einen Verstoß gegen alle Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen eingegangen wurden. Wir werden dies in der Ukraine nicht zulassen. Wir werden jeden Schritt verfolgen. Der russische Staatschef bekräftigte auch, dass er für Verhandlungen mit der Ukraine zu den bereits angekündigten Bedingungen offen sei.
Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu erklärte, er werde kein Abkommen akzeptieren, das die Angriffe im Gazastreifen vollständig beenden würde. In einem Gespräch mit dem israelischen Sender Channel 14 sprach Ministerpräsident Netanyahu über das von den USA und Frankreich vermittelte Waffenstillstandsabkommen im Libanon, einen möglichen Gefangenaustausch und ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen. Netanyahu zufolge werde er ein Abkommen zur Beendigung der Angriffe auf den Gazastreifen nicht akzeptieren, aber die Angriffe könnten pausieren. Ich bin zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen bereit, wenn wir glauben, dass wir die Freilassung von Gefangenen erreichen können, sagte Netanyahu und argumentierte, dass sich die Bedingungen für ein Abkommen über einen Gefangenaustausch mit der Hamas deutlich verbessert hätten. Netanyahu behauptete, die Bedingungen im Libanon seien anders als im Gazastreifen und man versuche, die Hamas zu eliminieren und die Hisbollah an der Wiederbewaffnung zu hindern. Netanyahu erklärte, der Waffenstillstand im Libanon sei möglicherweise nur ein von kurzer Dauer und wies die israelische Armee an, sich auf gewaltsame Angriffe vorzubereiten, falls die Hisbollah den Waffenstillstand breche. Auf die Frage über Waffenlieferungen aus den USA erklärte der israelische Ministerpräsident, der designierte US-Präsident Donald Trump habe ihm gesagt, dass die Verspätungen ein Ende haben würden. Netanyahu sagte, Präsident Trump hat mir unmissverständlich gesagt, dass es keine Verspätungen bei Waffenlieferungen geben wird.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie die Nachrichten.
türkische Pressshow.
Die Tageszeitung Yeni Şafak schreibt unter Schlagzeile dauerhafter Waffenstillstand in Gaza für regionalen Frieden erforderlich. Präsident Erdogan habe auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Sultan von Oman, Haysem bin Tariq, während seines Türkei-Besuchs gesagt, die Waffenruhe im Libanon ist erfreulich. Ohne einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza wird ein regionaler Frieden ausbleiben. Hürriyet titelt mit, 72 Terroristen neutralisiert. Das Verteidigungsministerium habe bekannt gegeben, dass in der vergangenen Woche 72 Terroristen der separatistischen Terrororganisation PKK neutralisiert wurden. In Habertürk lesen wir unter Schlagzeile, Exporte im Oktober gestiegen. Die türkischen Exporte seien im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1% auf 23 Milliarden 500 Millionen Dollar gestiegen, während der Export mit 29 Milliarden 409 Millionen Dollar stabil geblieben sei. In Star heißt es, Tural-Export aus Türkei in befreundete Länder. Der Generaldirektor von Ramsar Defense habe gesagt, sie hätten eine Absichtserklärung für den asiatischen Teil des selbstentwickelten unbemannten Landfahrzeugs Tural unterzeichnet, das in Pakistan gebaut werden soll. Der erste Vertrag ist abgeschlossen und die Übergaben werden in etwa einer Woche abgeschlossen sein. Nach etwa 1,5 Monaten werden wir die ersten Lieferungen vornehmen, habe der Generaldirektor gesagt. Sabah titelt mit, Stadion für das Spiel zwischen Türkei und Ungarn steht fest. Der türkische Fußballverband habe bekannt gegeben, dass das UEFA Nations League Playoff-Spiel unserer Nationalmannschaft gegen Ungarn am Donnerstag, den 20. März 2025 im Istanbuler Ali Samiyen Sportkomplex ausgetragen werde. Meine Damen und Herren, Sie hörten die türkische Presseschau.
Dossieranalyse.
Das Kabinett von Donald Trump steht kurz vor der Vollendung. Mit jedem neuen Namen, der bekannt gegeben wird, werden die mögliche Außenpolitik und die Schritte der USA unter Trumps Führung von der ganzen Welt mit größerer Sorge erwartet. Trump ist fast ein Madman, ein Profil mit einer hohen Risikoschwelle und einem Profil eines verrückten Mannes, also ein Präsident, der dazu neigt, radikale Schritte jenseits der institutionellen Kultur und der traditionellen US-Politik zu unternehmen. In diesem Zusammenhang schaffen die radikalen Schritte, die er in Krisengebieten wie China, Russland, Ukraine und dem Nahen Osten unternehmen wird, große Unsicherheiten. Sie hören nun eine diesbezügliche Bewertung vom außenpolitischen Forscher bei SETA, John Ajun. Während das Kabinett und das A-Team von Donald Trump allmählich Gestalt annehmen, wartet der Rest der Welt gespannt. In dieser neuen Ära, in der Trump, der narzisstische Züge aufweist, in vielen stärkeren Maßen Präsident der Vereinigten Staaten wird, wirkt er als Profil mit hoher Risikoschwelle, hohe Risiken für den Rest der Welt. Daher ist er ein Präsident, der dazu neigt, radikale Schritte jenseits der institutionellen Kultur und der traditionellen US-Politik zu unternehmen. Trump hat bisher ein solches Kabinett gebildet, dass man sagen könnte, er sei die vernünftigste Person im Kabinett. Das hervorstechendste Merkmal eines Kabinettmitglieds scheint absolute Loyalität und Treue gegenüber Trump zu sein. Weitere Merkmale sind, dass es sich um populäre, aber gleichzeitig marginale Elemente mit radikalen Ideen außerhalb des Systems handelt. Sie haben scharfe Meinungen zu fast jedem relevanten Thema und sind die Verfechter der Trumpismus-Bewegung. Mit seinen neuen Kadern bereitet sich Trump auf einen großen internen Showdown und einen Kampf gegen das US-Establishment vor.
Es erwartet uns ein Kabinett, das sich mit der von den liberalen Demokraten mit ihren globalistischen Tendenzen geschaffenen Kultur des Erwachens auseinandersetzt, das Flüchtlinge und Einwanderer ins Visier nimmt und versucht, sie abzuschieben, und das gegen Technologiemonopole und die Medien vorgeht. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass sie radikale Schritte in der Außenpolitik unternehmen wird. Diese radikalen Tendenzen schaffen sowohl Unsicherheit als auch ernsthafte Ängste für den Rest der Welt. Es wäre nicht der erste Ansatz, die neue Ära mit der alten Trump-Ära zu vergleichen. In der ersten Ära gab es einen Trump, der von der institutionellen Kultur der USA unterdrückt wurde, der schwach war und seine Mitarbeiter nicht kontrollieren konnte. Und jetzt haben wir es mit einem Trump zu tun, der viel stärker gewählt wurde, der beide Flügel des US-Senats kontrolliert, der erfahren ist und der über Mitarbeiter verfügt, die ihm absolute Loyalität zollen werden. Allgemein lässt sich vorhersagen, dass die USA, die von Trump und seinem neuen Kabinett regiert werden, sich nur auf ihre eigenen Interessen konzentrieren und einen unilateralen statt einen multilateralen Politikstil verfolgen werden. Dies wird den letzten Nagel in den Sarg des internationalen Systems und der liberalen Ordnung schlagen und uns zu einer neuen, hybriden Weltordnung führen. Wenn die USA nicht mehr in der Lage sind, internationale Institutionen wie die UNO und die NATO zu dominieren, werden sie versuchen, diese zu unterminieren. Betrachtet man die bisherigen Ansätze, so kann man sagen, dass China das wichtigste strategische Ziel der USA in der neuen Ära sein wird. Entscheidend ist jedoch, welche Instrumente im Kampf gegen China eingesetzt werden. Wahrscheinlich sind verschiedene Sanktionen, die auf Chinas Wirtschaftskraft abzielen, aber die USA könnten auch ihre militärischen Fähigkeiten einsetzen, wenn sie keine Ergebnisse erzielen können. Vor allem in Regionen, die für Chinas Wirtschaft von großer Bedeutung sind, wie zum Beispiel Afrika, ist es möglich, dass die USA ihre militärische Macht einsetzen, um die für Chinas Wirtschaft wichtigen Adern zu kappen, insbesondere die seltenen Elemente. Auch hier plant Trump Schritte, um das traditionelle Verständnis der US-Allianz von Grund auf zu ändern. Die Länder Kontinentaleuropas sind hier ernsthaft besorgt. Es ist sogar möglich, dass in den transatlantischen Beziehungen echte und dauerhafte Spannungen entstehen und die europäischen Staaten nach neuen Optionen suchen. Im Ergebnis wird die neue Ära Trump eine andere USA hervorbringen. Die Frage ist, ob der Niedergang der USA unter Trump rückgängig gemacht wird oder ob er sich beschleunigt. Die Zeit wird es zeigen. Die USA haben jedoch nicht mehr die Macht, den Rest der Welt einschließlich ihrer eigenen Verbündeten unilaterale politische und wirtschaftliche militärische Modelle aufzuzwingen. Daher werden Trumps Schritte höchstwahrscheinlich nach hinten losgehen. Meine Damen und Herren, Sie hörten eine Bewertung vom außenpolitischen Forscher bei SETA, John Ajun.
Dossieranalyse.
Gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazınlarda iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazınlarda iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Tut git karmacıksın, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılara iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun? Başkasın. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun? Başkasın. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse.
Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Belki durup dururken yanına gelince söylediklerimi anlamsız buldun. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın. Çünkü böyle şeyler acele gelmezdi. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Tanışmak zor, iyi anlaşmak zor. Peki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa bir zamanda, belki biraz da zorla. Bence gayet iyi de anlaştık. Yalandan da olsa. Güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa. Ne güzel güldün o akşam bana. Sen bile ben girdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye. Beni hiç unutmamanı istedim. Yalandan da olsa. Ne güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa. Ne güzel güldün o akşam bana.
Tod und Exil.
Man sollte zutiefst bedauern, dass die europäischen Staaten, die zuvor die Taten der osmanischen Offiziere und Marodeure gegen die Bulgaren verurteilt haben, nun die Augen vor den Gräueltaten an muslimischen Männern, Frauen und Kindern in Karcali verschließen, weil die Vergewaltigungsopfer Muslime waren. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten haben wir letzte Woche unsere Sendung beendet und machen nun dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wie oft man sich auch beschwerte, es änderte sich nichts. Die Angriffe der Mitglieder des bulgarischen Turnvereins gingen auch unter dem christlichen Gouverneur weiter, der von den Osmanen gemäß den Vertragsbedingungen berufen worden war. Die westlichen Hauptstädte drückten lediglich ihr Bedauern aus. Kurzum, sie vergossen nichts als Krokodilstränen. Dies wurde bald deutlicher. Trotz der Bestimmungen des Berliner Vertrages widersetzte sich kein Land der Usurpation Ostrumeliens durch das Fürstentum Bulgarien, obwohl es den Vertrag unterzeichnet hatte. Sultan Abdülhamid war aus Angst aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, diese vollendete Tatsache zu akzeptieren. Doch die Türken in den Rhodopen setzten ihren Widerstand und Kampf mit aller Kraft und Hartnäckigkeit fort. Außerdem begnügten sie sich nicht damit, ihre eigene Region zu verteidigen, sondern um diese vollendete Tatsache, das heißt die Annexion der Provinz Ostrumelien durch das Fürstentum Bulgarien, rückgängig zu machen, eroberten sie zunächst Haske und marschierten dann auf Plovdiv zu. Eine unter der Leitung ihres Helden und Anführers Haji Ismail Ag gebildete Kommission ersuchte Abdülkadir Kemali Bey, den Verwalter von Komotini, um die Erlaubnis, dies zu verwirklichen. Sie sollten jedoch zuerst nicht agieren. Inzwischen übergaben die aus Karcali stammenden Kommissionsmitglieder Kemali Bey ein Memorandum, das dem Sultan übergeben werden sollte und in den Forderungen und Gefühle zum Ausdruck gebracht wurden, dass sie unter keiner anderen Ordnung als unter der Schirmherrschaft des Sultans leben würden und dass sie ihr letztes Blut für den Sultan vergießen würden, wenn man den Karcaliern im Fall eines Krieges Waffen und Munition zur Verfügung stellen würde. Die Forderung der Türken in den Rhodopen wurde von den beteiligten Parteien mehr oder weniger gezwungenermaßen in Erwägung gezogen. Am 5. April 1886 wurden ihre Forderungen mit dem Vertrag der Istanbuler Konferenz in die Tat umgesetzt. Nun hatten sie ihre Forderungen erfüllt und wurden unter den Teil des Osmanischen Reiches. Im Vertrag von 1886 hatte das Osmanische Reich nur einen Gewinn. Obwohl das Osmanische Reich kein Interesse daran hatte, gewannen die Muslime in den Rhodopen durch ihren Kampf etwas Land. Mit anderen Worten, trotz des Sultans und Istanbuls sorgten die Muslime in den Rhodopen mit ihrem ehrenhaften Kampf trotz aller Widrigkeiten dafür, dass die Städte Karcali und Rhodos im Osmanischen Reich blieben. In der Zwischenzeit hatte Griechenland, obwohl es nicht in den Krieg verwickelt war, mit dem Vertrag Thessalien und Epirus seinem Territorium einverleibt. Kurz gesagt, Großbritannien überließ diese Region Griechenland, um dank seiner Unterstützung für das Osmanische Reich einen starken Verbündeten in der Region zu gewinnen. Heute versteht man besser, warum es die Ansiedlung der aus dem Kaukasus vertriebenen Menschen in dieser Region damals nicht billigte. Die Muslime aus Rhodopen waren traurig und glücklich zugleich. Sie waren glücklich, weil sie ihr Ziel erreicht hatten und als ein Teil des Osmanischen Reichs geblieben waren. Auf der anderen Seite waren sie traurig, weil die von ihnen 8 Jahre lang mit viel Hingabe und Entbehrungen aufgebaute und am Leben erhaltene Einheitsregierung verschwunden war. Nach Ansicht von Tevfik Büyüklüoğlu war der Hauptgrund für das Scheitern der 8-jährigen Kampfes das Fehlen eines Führers, der alle hinter sich bringen konnte. Nach einer anderen Ansicht war die mangelnde Unterstützung des Sultans für den Widerstand der Hauptgrund für die Niederlage. Vielleicht haben all diese Faktoren zusammen zu diesem Ergebnis geführt. Wer weiß das schon? Zu der Zeit, als diese Entwicklungen auf dem Balkan stattfanden, stand das Osmanische Reich vor viel größeren und komplexeren Problemen. Das riesige Reich wurde aufgrund von Aufständen, Kriegen und wirtschaftlicher Verwüstung erschöpft und verzweifelt. Ganz zu schweigen davon, dass es Schwierigkeiten hatte, einen neuen Anlauf zu nehmen, ja sogar den bestehenden zu bewahren. Hinzu kam, dass es sich aufgrund von allgemeinen Schulden, die von den imperialistischen Mächten nach der Bankrotterklärung des Staates eingeführt wurde, nicht bewegen konnte. Aus diesem Grund bestand die Tätigkeit des Osmanischen Reiches auf dem Balkan zwischen 1878 und 1885 darin, sich mit den politischen und sozialen Problemen zu befassen, die durch die Besatzung und die neuen unabhängigen Staaten entstanden waren, und nicht darin, sich direkt an den Ereignissen zu beteiligen. Denn während dieser Zeit war auf dem Balkan alles ruhig, zumindest auf den ersten Blick. In Wirklichkeit aber kochte die Region von innen heraus. Der erste Funke in dieser Hinsicht entstand 1885 mit der Besetzung der Provinz Ostrumelien, deren Hauptstadt Plovdiv war. Als das Fürstentum Bulgarien die Provinz annektierte, ohne eine einzige Kugel abzufeuern, wurde der Funke in Mazedonien zu einem Feuerball und fiel auf den Schoß des Osmanischen Reiches. Auf wieder!
Tod und Exil. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es La Voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
Да, Турция ганг радио да.
Хосуме Туркияи зайна радио каяна.
Etefşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
Ayıç Radyo Voça Türkiye.
Gıvarit Gulas Türkiye.
Efirde Türkiye Ovası.
Git ve yer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonitis Türkiye.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radyo Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Başım var gelenler hep senin yüzünden. Ne istedin benim sevgimden? Başıma gelenler hep senin yüzünden. Ne istedin benim sevgimden? Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Boşuna arama, bulamazsın beni. Ne yapsan bir daha yanında. Boşuna arama, bulamazsın beni. Ne yapsam bir daha yanımda. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Kaçardın hep benden, şimdi peşimdesin söylemeden. Değiştin böyle birden. Kaçardın hep benden, şimdi peşimdesin söylemeden. Değiştin böyle birden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden.
Das Logbuch des Kapitäns.
Jede Woche stechen wir in See, um die interessanten, manchmal bekannten und manchmal weniger bekannten Küsten von Türkei zu entdecken. Diese Woche fahren wir nach Balten, einem der beliebtesten Tourismuszentren des Schwarzen Meeres. Unser Schiff Gezgin hat seine Segel mit frischem Wind gefüllt und ist bereit, in See zu stechen. Möchten Sie uns auf dieser Reise begleiten, auf der wir einzigartige Orte sehen werden? Barten ist eine kleine Stadt am westlichen Schwarzen Meer. Obwohl sie klein ist, gibt es so viele Orte zu besuchen und zu sehen, dass es nicht möglich ist, sie in einem einzigen Programm zu erzählen. Barten erwartet uns mit seiner Natur, seinen Stränden und historischen Gebäuden. Barten wurde in der Antike an den Ufern des Flusses Parthenios und ein wenig landeinwärts vom Meer gegründet. Der heutige Name des Flusses, der Gott des Wassers bedeutet, ist der Fluss Barten. Die Stadt hat durch diesen Fluss eine Verbindung zum Meer. Homer, der berühmte Dichter der damaligen Zeit, erwähnt Barten und den Fluss Barten in seinen Epos Ilias und der berühmte geografische Gelehrte Strabo von Amasia erwähnt Barten in seinen Werken. Der Bartenfluss war nicht nur für den Verkehr wichtig, sondern auch für den Transport von Handelswaren aus dem Landesinneren zum Schwarzen Meer. Heute werden Untersuchungen über den Fluss Barten durchgeführt und es ist geplant, Besucher mit Ausflugsbooten wie in Venedig, Italien zu bedienen. Auf dem Weg nach Barten können Sie diesmal die waldbewachsenen Hänge und die lange Küstenlinie vom Meer aus betrachten und diesen herrlichen Ausblick genießen, während die Sonne sanft ihre Haut berührt. Unser erster Halt ist Kurucaşile. Kurucaşile wurde in der Antike von phönizischen Seefahrern gegründet. Es ist eine wunderbare Stadt, in der Blau und Grün miteinander verwoben sind und die sich durch ihre Naturschönheiten auszeichnet. aber sie zieht die Aufmerksamkeit nicht nur durch ihre Schönheit auf sich, sondern auch durch eine andere Eigenschaft. Kurucaşile hat einen wohlverdienten Ruf für den Bau von Holzbooten. Denn seit der osmanischen Zeit wurden in Kurucaşile Ruderboote, Fischerboote, Sultanatsboote und Kriegsschiffe der Kriegsmarine gebaut. Auch heute noch werden hier Boote und individuelle Yachten gebaut. Möchten Sie erfahren, wie Kurucaşile diesen Ruf erlangt hat? Das Schwarze Meer ist ein anspruchsvolles Meer. Das habe ich Ihnen schon einmal gesagt. Plötzliche Wetterumschwünge, Stürme, tosende Wellen und der Mangel an Buchten, in denen Boote sicher Schutz suchen können, machen es den Seglern schwer. Deshalb müssen die zu bauenden Schiffe für dieses Meer besonders geeignet sein. Schiffsbauer, die diese Besonderheit des Schwarzen Meeres kennen, entwickeln ein spezielles Design. Sie entwerfen ein Boot, das schnell an Land geschleppt werden kann und bei Bedarf schnell in See stechen kann. Die Holzbootbauer verwendeten Kastanienholz für den Bootsbau, weil es wasserfest ist. Da sie das Schwarze Meer sehr gut kennen, geben sie den Booten eine eiförmige Gestalt, damit sie bei starkem Wellengang nicht umkippen. So schaffen die Handwerker in Kurucaşile einen für das Schwarze Meer einzigartigen regionalen Bootstyp. Diese speziell geformten und robusten Boote werden Çıktırma genannt. Diese Boote, die den Wellen des Schwarzen Meeres trotzen, sind seit vielen Jahren in verschiedenen Teilen der Welt als Boote nach türkischer Bauart bekannt. Besuchen wir eine der Werften, in denen diese Boote gebaut werden, und sehen wir uns an, wie diese speziell entwickelten Boote aussehen und wie sie hergestellt werden. Wenn wir Kurucaşile verlassen und in Richtung Batın fahren, gibt es noch einen weiteren Ort, an dem wir anhalten sollten. Die Karaman-Bucht. Steile Klippen, die die Bucht umgeben, und eine unberührte Natur erwarten uns hier. Die Karaman-Bucht ist einer der wenigen Orte im Schwarzen Meer, an denen man problemlos tauchen kann. Hier können Sie in klarem Wasser mit Fischen schwimmen und beim Tauchen die beeindruckende Unterwasserwelt entdecken. Es gibt noch viele weitere Orte im Batın zu sehen, wo verschiedene Zivilisationen und Staaten herrschten, von den Hethitern über das Byzantinische Reich bis hin zum Osmanischen Reich. Wir werden unsere Reise an den wunderschönen Küsten vom Batın nächste Woche fortsetzen. Der Gezgin wird Sie nächste Woche am selben Tag und zur selben Uhrzeit hier empfangen. Kapitäns Logbuch wurde von Neslihan Değirmencioğlu für TRT Die Stimme Türkiye's vorbereitet und von Esra Erdoğan präsentiert. Auf Wiederhören!
Das Logbuch des Kapitäns.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trtwordworld.com. Söz ver.
nazik söz ver. Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver. Birlikte ölecek miyiz? Çok seveceksin. Zamanı gelince gideceksin. Bir keşke daha yer yok kalbimde. Birlikte ölecek miyiz? Söz ver, durma öyle bana söz ver. Bakışına kanmam artık söz ver. Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver. Birlikte ölecek miyiz? Söz ver, durma öyle bana söz ver. Bakışına kanmam artık söz ver. Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver. Birlikte ölecek miyiz?
Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Thank you. Leyer, Türkiye'nin Ses Radyosu. Gipleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.